keine journalistische Urkatastrophe. Über das Zeitalter des Menschenmaterials nichts Neues.
Es ist August, es ist Sommer. Wäre die Rede von der saure Gurkenzeit, in der die Journalie sich abgestandener Themen annimmt, nicht genauso trostlos wie ihr Gegenstand selbst? Man müsste die allgegenwärtige Beschäftigung mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges vor 90 Jahren problemlos diesem saure Gurkenphänomen zuordnen. Wie auch bei anderen historischen Themen, zuletzt dem Vertreibungselend, über das sich die gebeutelten Deutschen noch immer beklagen,
Hitlers letzte Opfer.
Doch zum Urheber dumpfer Fernsehserien Guido Knopp, später mehr. Wie auch bei anderen Themen, so war auch beim Weltkriegsthema nicht zu erwarten, dass es abseits von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen gleichsam nüchtern und distanziert betrachtet wird. Das moralische Schlachtschiff der neuen Mitte, das Wochenblatt Die Zeit, macht seinem Ruf als Katalysator der ersten Person Plural alle Ehre. Selbst der blutige Wahnsinn des Ersten Weltkriegs wird in ein Weltbild integriert, das man nur als konsequent völkisch bezeichnen kann. Da werden
willkürlich
gezogene Grenzen beklagt, als gäbe es auch andere, quasi natürliche.
Der Irak, Jordanien und Israel sind britische Kreaturen. Syrien und der Libanon sind französische, mit verheerenden Folgen.
Der das schreibt, wird später als Autor von Europe's Last Summer, Who Started the Great War in 1914, ausgewiesen. Und man darf erwarten, dass sich in die Reihe angloamerikanischer Alibi pro-deutscher, vom Schlage eines Norman Finkelstein, als weiterer Autor David Fromkin einreihen und in Bezug auf die sogenannte Schuldfrage von der deutschen Aggressivität ablenken und sie relativieren wird. Er darf revisionistische Sätze niederschreiben, wie
alle heutigen Konflikte des Nahen Ostens gehen zurück auf den Ersten Weltkrieg.
Wobei unklar bleibt, ob sich nicht vielmehr die Deutsche Wochenzeitung zu diesem schönen Untertitel hat hinreißen lassen.
Alle heutigen Konflikte des Nahen Ostens gehen
also
zurück auf den Ersten Weltkrieg.
Und zum Krieg, da gehören ja immer mehrere. Das heißt, der Löwenanteil an der Staatswerdung Israels, den die deutsche Tat Auschwitz ausmacht, wird feuilletonistisch einfach weggetüncht.
Irak, Jordanien und Israel sind britische Kreaturen. Syrien und der Libanon sind französische. Mit verheerenden Folgen.
Das liest man gerne im doppelt verhinderten Weltreich Deutschland. Es hilft im Nachhinein, die Gegnerschaft zu den unersättlichen Westmächten, Pionieren der Globalisierung, zu legitimieren. Der Balkan oder der Nahe Osten als geopolitische Sandkästen, aber selbstverständlich nur für die britischen und französischen
Imperialisten.
Die deutsche Ideologie kommt in der Hamburger Wochenzeitung für Bildungsbürger, wenn überhaupt, nur marginal vor. Dankenswerterweise traten die Westmächte zweimal als Alliierte auf, um den deutschen Wahnsinn Einhalt zu gebieten. Und zwar siegreich. Nicht auszudenken hätten die deutschen Barbaren vor ihnen den Panzer und die Atombombe erfunden. Mein Pessimismus reicht nicht aus, mir eine Welt nach deutschem Bilde vorzustellen. Im Kopf der arabischen Umma ist sie bereits Realität. Wöchentlich wird in der Zeit von den Zuchtmeistern der neuen Mitte Leistungsbereitschaft und Gemeinschaftsgeist, Tugenden aller Art eingeklagt, damit
wir
Gemeint ist die deutsche Nation, nicht abgehängt oder Schlusslicht werden. Seit Jahrhunderten bezeichnend für den spezifischen Wahn der deutschen Ideologie ist es, das Spiel der Konkurrenz nicht nüchtern zu kritisieren, sondern affektiert und noch neurotischer als anderswo mitzuspielen. Wenn dann Erfolg eintritt, so ist man stolz. Wenn nicht, sind die anderen schuld, sei es der Russ, der Jud oder neuerdings George W. Bush bzw. der Ami oder die Globalisierung und Konsequenzen folgen. Was derzeit über den Ersten Weltkrieg verbreitet wird, ist als jüngste nennenswerte Rationalisierungsleistung seit der des Bauchredners Hohmann ebenso kollektiv wie bodenlos. Doch was bedeutet Rationalisierung? Es ist das zwanghafte Bemühen, dem komplett durchgedrehten, dem sich Vernunft nicht angleichen kann, diesem doch offenkundig absurden, noch den zumeist instrumentellen Verstand gleichzumachen. Ob Weltkriegssoldat oder Ich AG, ohne Legitimierung des alltäglichen Wahnsinns zur persönlichen Vorteilsnahme, lässt es sich kaum überleben als bürgerliches Subjekt. Wie also schafft es der Doku-Trash, das Massensterben und Massenmorden des Ersten Weltkriegs als zwar bedauerlich und quantitativ neuartig, aber doch erklärbar darzustellen? Es ist weniger eine besonders raffinierte Form von Manipulation oder Propaganda, als vielmehr die Konditionierung der Subjekte für den Alltag. Ein wesentlicher Aspekt der Akzeptanz des Irrsinns ist sicherlich in der Verherrlichung des Leistungssports zu suchen. Der Anfang der neuzeitlichen Sportbegeisterung Ende des 19. Jahrhunderts fällt nicht zufällig in eine Zeit, in der der Mensch nur mehr als Leistungsträger, ob an Maschine oder Kriegsgerät, auftaucht und bestehen kann. Nie hat es eine Distanz zwischen totalitärer Massenmobilisierung der Arbeitsgesellschaft und Sport gegeben. Coubertin, Erfinder der modernen Olympischen Spiele, über den diesen Sommer wieder berichtet wird, war, so lernen wir, nicht etwa ein protofaschistischer Ideologe,
der Kampf zählt, nicht der Sieg,
sondern
wurde von den Nationalsozialisten missbraucht.
So die offizielle Sprachregelung, nicht nur für seinen Fall. In einer Welt von Gewinnern und Verlierern kann dem Sport aber keine bloß naiv-spielerische Dimension zugesprochen werden. Der Sport ist nicht nur als Symbol und Ideologie des mal mehr, mal weniger spielerischen Kampfs um den Sieg zu verstehen, sondern vor allem als Entsagungspraxis, als geduldiges Training und körperliche Konditionierung, was Abarten wie Marathon und Triathlon als Modesportarten mehr als belegen. Individuelle Selbstfindung in der Askese begleitet den gesellschaftlichen Prozess der Formierung. Im Wettstreit werden Helden geschmiedet. Das widerspenstige Subjekt hat seine Ansprüche zurückzustellen, soll sich ins Leistungskollektiv, in die Mannschaft einfügen. Vom derart frisch gebackenen Leistungsneurotiker ist Kritik an den umgebenden Zuständen freilich nicht mehr zu erwarten. Jegliche Divergenz zwischen äußerer Anforderung und eigener Fähigkeit muss zu Ungunsten des sogenannten inneren Schweinehunds aufgelöst werden, koste es, was es wolle. Dass dieses inhumane Prinzip heute wieder oder nach wie vor fest in der öffentlichen Meinung installiert sei, ist den Protagonisten der Leistungsgesellschaft eine Verniedlichung des Weltkriegswahnsinns allemal wert. Harmlose Intellektuelle delektieren sich an sportlichen Medienereignissen, wie vormals nur die Proletarier. Askese und Durchhaltewillen müssen zur mentalen Vorbereitung auf die Barbarei und die Teilnahme an ihr nicht mehr mit gruselig flackernden Schwarz-Weiß-Bildern eingeübt werden. Dies geht viel reibungsloser mit schicker, neonfarbiger Spezialkleidung. Motivation heißt das Zauberwort. Der Geist Riefenstahls hat gesiegt, mag die pathetische Ästhetik ihrer Bildsprache auch heute als überholt belächelt werden. Die jüngsten Mobilisierungskampagnen
Fit für Deutschland und Teamarbeit für Deutschland, gemeinsam gegen Arbeitslosigkeit,
können nicht verhehlen, in wessen Tradition sie bewusst oder unbewusst stehen. Damit der stets als äußerlich definierte Feind in konzertierter Aktion vernichtet werden kann, stülpt sich die Gesellschaft einen Korporatismus über. Nichts anderes bedeutet im Wortsinne Faschisierung. Als historisch erstes Bündnis für Arbeit muss die kaiserliche Kriegswirtschaft
»Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche«
muss die Kriegswirtschaft gelten. Das zweite Bündnis für Arbeit firmierte bekanntlich 20 Jahre später als Deutsche Arbeitsfront. Unerträglich, aber bezeichnend ist, dass noch heute zentrale Elemente der faschistischen Ideologie und Praxis als Errungenschaften gelten, allem voran die sogenannte Sozialpartnerschaft. Wenn das zweite deutsche Fernsehen in einem zweiteiligen Machwerk über den zweiten deutschen Kaiser Wilhelm II. Aufklärt, dann muss das Ganze schon
»Seine Majestät«
heißen. Was manche vielleicht noch wohlwollend als ironisch missverstehen wollen, ist hier eine ekelerregende Mischung aus trotzig biederem deutschen Traditionsbewusstsein, Restbeständen an Untertanengeist und einem pseudo-aufgeklärten Ressentiment der späten Geburt. An dieser Stelle auf den notorischen Fernsehdoktor Guido Knopp, das Geschichtslehrer-Pendant zu Joachim Bublatt, zu verweisen, griffe angesichts der intellektuellen Misere viel zu kurz, dennoch kann er nicht unerwähnt bleiben. Es wird bleibendes Verdienst dieses Versöhners der Deutschen sein, als authentische Zeitzeugen die hinterletzten Reaktionäre samt Adelstiteln mit einer verschwindenden Minderheit gealterter, reflektierter Menschen zu vermischen und die Melange als ausgewogenen Journalismus zu präsentieren. Speziell im ZDF-Kaiser-Zweiteiler kamen beinahe ausschließlich muffige, stolze Abkömmlinge der deutschen Kriegsverbrecher zu Wort. Dazwischen Originaldokumente. Wilhelm II. Wird in verrauschten Tondokumenten zitiert, wie er den bürgerlichen Idealen der Alliierten
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
und seien sie noch so entstellt, die martialischen Wahlsprüche der deutschen Zuchtmeister und Kriegstreiber entgegenstellt.
Ordnung, Pflicht, Gerechtigkeit.
Als wäre der Unterschied eine Geschmackssache und nicht eine von Leben und Tod. Ob Ludendorff, Hindenburg oder Wilhelm II. Und seine Schergen, Die Gesichter der Menschenschinder sind austauschbar. Schnauzbartverzierte, menschenverachtende Hass- und Betonfratzen, gegen die die Bilder eines Georges Gross wie putzige Comics wirken. Ebenso die Antlitze der zu Arbeitstieren degradierten. Gesichter ohne Hoffnung, hochneurotisch. Muss man sich wundern, dass derart reduzierte Menschen nicht gegen bloß eine weitere Zurichtung, diesmal zum Kanonenfutter, opponiert haben? Gehörten solche Eindrücke, die einschlägigen Schwarz-Weiß-Bilder, spätestens seit 1968 zum Horror, den die Epoche symbolisiert? So werden in der jüngeren populärwissenschaftlichen Geschichtsschreibung des neuen Deutschland solche Aspekte, die heute zu Recht eher befremdlich oder grotesk wirken, als authentischer Ausdruck der
damaligen
Zeit,
wie sie halt nun einmal war,
positivistisch verniedlicht. Aber warum soll man Distanz zum Vergangenen von Leuten erwarten, die zu ihrer Gegenwart nicht ein Minimum an Distanz aufbringen können? Wer nur denken kann,
es ist so, wie es ist, kann auch für die Vergangenheit nur ein es musste so sein, wie es war, übrig haben.
Dieses geschlossen ontologische Weltbild genügt vollständig sich selbst und bestätigt Bauernregeln wie
es war so, es ist so, es wird immer so sein.
Nicht weit ist dann die dümmste aller Fragen.
Was hättest du denn getan?
Auf die entweder mit einem psychoanalytisch durchdringenden Blick geantwortet werden sollte oder mit dem selbstverständlichen Bekenntnis, sich vehement und jederzeit, am besten aber frühzeitigst, gegen die Etablierung von Sachzwängen und gegen die Abrichtung von Menschen zu Material einzusetzen. Diese dümmste aller Fragen strafen integre Menschen wie Kurt Tucholsky, Rosa Luxemburg, Wilhelm Lamstzus, Ernst Friedrich oder Georg Elsner Lügen. Andersherum verhält es sich mit der Opposition, denn gleichermaßen kann den Dadaismus der Nachkriegsjahre nur historisieren, wer ihn nie verstanden hat. Und wer verkennt, dass die Gesellschaft vor 90 Jahren auf denselben Formprinzipien beruht hat wie die heutige? Der Wahnsinn der totalen Mobilmachung zum wechselseitigen Abschlachten wird mit der Märchenonkelstimme des Kommentators versüßt. Meilenweit ist man hinter das zurückgefallen, was man spätestens seit dem Zeitgeist der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts als aufgeklärten Common Sense annehmen durfte. Dass das maßlos Brutale nicht nur ausgeufert, quasi eine Entgleisung ist, sondern ein bezeichnendes Licht auf die gesamte Epoche wirft. Auf eine Gesellschaft, der so etwas ohne besondere Verrenkungen möglich wurde. Sowohl was die problemlose industrielle Umrüstung auf Vernichtungstechnologie betrifft, als auch hinsichtlich der psychischen Disposition der Massen, die zu Schlechtern wurden und sich doch immer nur als Opfer wähnen. Der totalitäre Wahnsinn des Weltkriegs und der gemütliche Märchenonkel. Kostprobe?
Er muss sich zurückziehen, gibt deutschen Boden preis.
Dieser Satz wird ohne jede Ironie vorgetragen und man fragt sich, in welchem Jahrhundert, unter welchem Regenten man lebt. Thank you. Tatsächlich sieht man sich seit dem Ende der globalen Systemkonfrontation, die mit ihren Begleitideologien wenigstens eine kleine Hoffnung auf globalen Fortschritt barg, wieder auf dem trostlosen Niveau von vor 100 Jahren angekommen. Da ist der Westen, der die bürgerliche Gesellschaft verkörpert, bewaffnet bis an die Zähne, aber mit zivilisatorischen Reststandards. Und da ist der Rest, die ehemalige Verfahrensmasse des Imperialismus. Dazwischen der moralische Zinnsoldat Deutschland, der sich immer noch nicht zwischen westlicher Macht und antiwestlich-völkischer Paranoia entscheiden kann. Einen Vorgeschmack der neuen wie alten teutonischen Ideologie hat man jedenfalls seit dem 11.09.2001 und dem erfolgreichen Irakkrieg der USA hierzulande bekommen dürfen. Ja, die Kulturen. Ja, die Völker. Ja, der Westen. War der Zweite Weltkrieg noch ein Weltbürgerkrieg zwischen konkurrierenden politischen Systemen, auf denen eindeutig Fortschritt und Barbarei auszumachen waren, so werden kommende Kontinentalkonflikte eher Analogien zum absurden völkischen Gemetzel des Ersten Weltkriegs haben. Die Tapeten haben gewechselt, die mediale Begleitung ist moderner geworden, eine ausgedehnte Freizeitindustrie ist entstanden. Die Scheiße in den Köpfen hat ihren strengen Braunton in ein fahles, lässigeres Dunkelocker gewechselt. Was Guido Knopp und Designen betrifft, so fragt man sich, ist es Naivität oder ist es Verlogenheit? Der Ausspruch des Kaisers, ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen, wird mit dem massenhaften Kriegselend kontrastiert. Als wäre der Leitspruch eines Menschen, der Männlichkeit, Entsagung und Opferbereitschaft predigt, nicht genau so gemeint gewesen. Musikalisch wurden sowohl die ARD als auch die ZDF-Weltkriegsdokumentationen mit pathetisch-bombastischer Orchestralmusik aus schlechten Synthesizern untermalt. Was wohl das Einfühlen in die alten Zeiten erleichtern sollte, nicht ohne den Eindruck einer allzu bemühten TV-Museumspädagogik, vermittelt vor allem eines: keinerlei Distanz zum total gewordenen Wahnsinn. Noch die Musikauswahl gerät so zu einer Rationalisierung des Schlachtens. Anders der WDR in einer Dokumentation, die auf Arte ausgestrahlt wurde. Ziemlich konsequent wurde das Irrationale mit angemessener atonaler Musik versehen, um hinreichend Distanz zu Ideologien der Identifikation zu schaffen. Das musikalische Bild des Krieges und der ihn hervorbringenden Gesellschaft muss nicht affirmativ sein, um ungeschönt in Szene gesetzt zu werden. Auf Pathos ist unbedingt zu verzichten. Nun liegt es in der Natur der bürgerlichen Gesellschaft, dass sie den Wahnsinn, der ihrer Logik nach, wie auch historisch belegbar folgt, nicht als solchen benennen kann. Mögen sich die Feuilletonisten noch so unabhängig und intellektuell wähnen, ihr Schrieb erscheint weiter hinten in Blättern, auf deren Titelseiten die heiligen Kategorien der bürgerlichen Gesellschaft im befangenen Alltagsgeschäft blind vorausgesetzt werden. Thank you. diese Konstellation dann und wann im Schlachtfest kulminiert, dürfen die Kulturredakteure auch das geduldige Papier, das die Tagespolitik weiter hinten übrig lässt, mit klugen Sachen über den Weltenlauf vollschreiben für die Bildungsbürger. Diese Arbeitsteilung und wechselseitige Ignoranz ist so selbstgenügsam und systemimmanent wie nur etwas. Aus Karlsruhe, Dr. Indoktrinator. Im Hintergrund hörten wir übrigens Musik passend zum Ersten Weltkrieg, aufgenommen von Billy Childish und Sexton Ming, und zwar die Ypres 1917 Overture, in Klammern Verdun-Ossuary. Der Titel dieser Platte, Ypern 1917, bezieht sich auf den ersten Einsatz von Giftgas, und zwar durch die Deutschen. Der historisch erste Einsatz von Giftgas im Ersten Weltkrieg. Titel dieser Platte heißen Shell Shock, The Invention of the Tank, Verdun Ossuary, 30 miles of bad mustard gas. Und nun zum Schluss: This is what war does to people's minds. keine journalistische Urkatastrophe. Über das Zeitalter des Menschenmaterials nichts Neues.